Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT Tacheles Podcasts. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologien Unternehmen bietet. Heute sprechen Stefan Ebener, Pascal Reddick und ich über Googles KI-Strategie und warum GPT für Googles Power Technology steht. Und damit ihr wisst, mit wem wir es zu tun haben, stellen wir uns zunächst kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte bei Adesso das Data- und AI-Geschäft. Stefan, was machst du denn bei Google?
Stefan Ebener, ich leite bei Google ein internationales Expertenteam und wir helfen unseren Kunden dabei, zum Beispiel ihre AI-Strategie in die Tat umzusetzen.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Und Pascal, du?
Genau, ich bin verantwortlich bei der Adesso für das Google Cloud-Geschäft der Adesso, für die Partnerschaft dort. War mit meinem Team eines der ersten Machine Learning spezialisierten Teams, zertifizierten Teams, was von Google den Stempel gekriegt hat. Daher kennen Stefan und ich uns auch schon länger und arbeite seitdem eben auf Google-Technologie, besonders im Bereich KI.
Ja. Prima. Ja, Stefan, was sind denn aktuell eure wichtigsten Aktivitäten im GenAI-Kontext?
Ja, wir haben natürlich mit vielen Kunden zu tun und in allererster Linie geht es immer darum, erstmal Struktur überhaupt zu geben, dann ein bisschen die Leitlinien zu setzen und vor allen Dingen konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, weil die Ideen sind natürlich gigantisch groß. Ich sage immer, es mangelt überhaupt nicht an den richtigen Use Cases, aber es mangelt an dem richtigen Vorgehen und eine gewisse Machbarkeit frühzeitig abzuwägen. Und was natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, es geht immer noch viel um Aus- und Weiterbildung. Und ich sag immer, wir müssen das Thema Affektheuristik adressieren, weil viele Menschen, die eine Technologie nicht vollends verstanden haben, konnotieren sie wesentlich negativer, als dass sie die Vorteile sehen. Und da liegt es an uns, mit den richtigen Maßnahmen auch einzuwirken.
Ja, das Thema Angst spielt immer noch eine große Rolle. Ne? Man soll es kaum meinen, aber ja. Du hast jetzt gesagt, die Use Cases sind mehr als genügend vorhanden. Warum strugglen dann so viele Unternehmen doch noch dabei, die richtigen Use Cases zu finden und an den Start zu bringen?
Ne, ich glaube, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, weil ich eben bei den Use Cases unterschiedliche Strategien abwägen muss. Mhm. Das heißt, wo habe ich überhaupt eigentlich welchen, wir nennen immer gerne Impact, werden wir nachher auch nochmal ein bisschen im Detail diskutieren. Wo ist eigentlich der Impact für das Unternehmen auch groß? Nicht alles, was ich umsetzen kann, ist am Ende auch sinnvoll. Ja. Sicherlich kann ich so ein bisschen Low-Hanging Fruits adressieren, um überhaupt erstmal ein Gefühl zu bekommen, vor allen Dingen für die Technologie, für die Maßnahmen, die ich umsetzen muss. Aber am Ende ist es so, eine richtige Unternehmensstrategie abzuleiten, die dann in diese Use Cases reinfließt, das machen eigentlich heute die wenigsten. Ja. Das heißt, ich habe oft das Thema, dass viele noch sehr taktisch unterwegs sind, mal hier, mal da ein bisschen. Die Leute werden nicht richtig ausgebildet, es wird keine richtige Strategie letzten Endes gefahren und ich glaube, die meisten Firmen sind noch ganz weit weg, dass ich wirklich so einen Transformational AI-Ansatz verfolge.
Ja, wir sehen auch viele, die noch so in dem Practitioner-Level sind, die, ja, absolut, die Use Cases fahren, auch schon erste Erfolge erzielen, aber so diese ganzheitliche Strategie dahinter ist wahrscheinlich auch noch schwierig umzusetzen, weil auch der Markt so dynamisch ist.
Ne? Der Markt ist super dynamisch und gleichzeitig haben wir natürlich ein Riesenthema, dadurch, dass sich alles so schnell bewegt. Ja. Wir sehen wenige Projekte, die tatsächlich dann in Produktion und an der Kundenschnittstelle oder an einer wie auch immer gearteten Schnittstelle tatsächlich implementiert wurde, weil eben noch so viel in Bewegung ist. Und das ist eher noch so ein bisschen, ich spiele ein bisschen hin und her und das ist auch gut so. Aber für mich ist das so ein bisschen back to the roots. 2018 hatten wir schon mal so einen riesen Hype und wir haben ganz viel ausprobiert und ganz viel gemacht. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie 2018.
Das habe ich auch schon ganz oft erzählt, die Geschichte, weil wir immer aus der Data Science Welt kamen, 2018, genau. Ja. Da waren es immer viele POCs. Pascal, fangen wir doch mal mit der Klassikerfrage hier aus dem Special an. Hattest du denn so einen echten GenAI-Aha-Moment?
Tatsächlich hatte ich den. Wir haben mal für einen Kunden ein Projekt umgesetzt, beziehungsweise eine Studie bei mir, hat da seine Masterarbeit drüber geschrieben. Kann man sich schon denken, da fließt eine Menge Zeit rein, eine Menge Forschung rein, kostet was mehr als ein normales Projekt unter Umständen. Und da ging es darum, relevante Schauplätze und relevante Personen aus Artikeln zu erfassen. Was so ein, man könnte sagen, klassischer Entitätserkennung ist es aber nicht eben, sondern das, was ist relevant, was ergibt sich auch aus Wortkonstrukten oder der Kindergarten in der So-und-So-Siedlung, ist schon nicht mehr so eine einfache zu erkennende Entität. Und er hat da seine Masterarbeit drüber geschrieben, 5 Monate fast Vollzeit eben diesem Thema investiert. Und der GenAI-Aha-Moment war dann, als einer meiner Entwickelnden plötzlich sagte, du, ich habe das mal probiert mit Palm auf Google, nach 15 Minuten war ich fertig. Und wir hatten bessere Ergebnisse als vorher. So, das war der erste große Aha-Moment, wo man sieht, okay, da tut sich eine Menge am Markt, da wird vieles einfacher.
Ja, Okay. Stefan, wenn wir jetzt da drauf schauen, im Moment hat das ja, du hast ja auch gesagt, 2018 war so ein Thema, da war Data Science so stark am Kommen. Was macht denn jetzt den Unterschied, dass das auch bis hoch in die höchsten politischen Ebenen, gesellschaftlichen Diskussionen, also selbst meine Eltern interessiert das Thema und das hat was zu bedeuten?
Ja, also erstmal glaube ich, das Thema ist natürlich voll in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. So breit, wie eigentlich bisher nie es der Fall war. Gleichzeitig haben wir natürlich in der klassischen oder traditionellen Wirtschaft gewisse Herausforderungen. Ne, das Thema Energiekrise, Verbrenner aus. Und ich glaube, dass für viele KI einfach diese Wachstumsfantasie beflügelt und eigentlich auch so ein bisschen die Stärke unseres Landes unterstützt. Ne? Dichter und Denker, diejenigen, die mit hoch ausgebildeten Wissenschaftlern tatsächlich neue Dinge voranbringen. Und ich glaube, dass
wenn
einfach,
du das so sagst, wird mir ja ein bisschen Angst und Bange um unser Land, wenn ich so darauf gucke, wie gut unsere KI-Adoption ist in den Unternehmen.
Also unsere KI-Adoption ist ja eigentlich eine der besten in Europa. Es gibt eine neue Studie dazu, die das ganz klar hervorhebt. Also ich glaube, wir ist es der Klassiker in Deutschland. Wir reden uns selbst schlecht. Sie ist wesentlich besser, als wir glauben. Sie ist sehr breit verankert. Und ich glaube, deswegen ist es auch momentan so, dass es das Thema einfach das Thema der Stunde ist. Weil einfach jeder, egal in welcher Lebenssituation oder auch in welcher sozialen Gepflege er ist oder in welchem Unternehmen er ist, davon profitieren kann. Ja. Sei es privat, sei es beruflich. Und deswegen ist es mittlerweile an jedem Stammtisch wird es diskutiert. In jede Zeitung, die ich aufschlage, hat mindestens einen Artikel darüber, weil es einfach eine gesellschaftliche Umwälzung ist, die gerade stattfindet. Und Politik ist nun mal auch immer ein Thema, die aktuellen Themen stark zu nutzen. Und von daher, glaube ich, ist einfach breiter Konsens da, dass das das Thema der Zukunft ist.
Aber in der Studie wäre ich tatsächlich interessiert. Dann habe ich mal was, was ich meinen Kunden auch zeigen kann im Sinne von, so schlecht ist es dann doch gar nicht in Deutschland. Das war auf jeden Fall spannend. Ja, so ein bisschen ist das Thema in der medialen Diskussion draußen ja von ChatGPT überlagert. Ne? Das hat natürlich mit dem Consumer Interface eine sehr, sehr schnelle Verbreitung gefunden. Ja. Zweitschnellste nach dem Coronavirus tatsächlich. Von daher so ein bisschen die Frage, ne? Was ist denn die Google-Strategie zum Thema KI? Wie positioniert ihr euch da?
Genau, also ich meine, unsere Antwort darauf ist ja Gemini. Das ist ja auch zuletzt groß in die Presse gegangen. Multimodalität auf einem neuen Level. Das heißt, ich kann eigentlich, egal mit welchem Medium, sei es Video, sei es in dem Sinne Bilder, sei es Audio, ein neues Interface nutzen.
Das heißt, einmal so zur Erklärung, Gemini ist also das Google-große Sprachmodell, also das LLM von Google. Genau. Als Antwort quasi, kann ich sagen, es ist genauso dann wie das LLM von OpenAI?
Nein, das kannst du nicht sagen. Erstmal, weil es durchaus wesentlich mehr adressiert. Das Thema bei unserem Mitbewerber ist ja, dass es immer nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt trainiert wurde und keine Echtzeitinformationen trägt. Gemini basiert letzten Endes auf den Informationen, die Google hat und hat aber die Realtime-Fähigkeit. Das heißt beispielsweise, wenn du jetzt ganz spontan sagen würdest, Gemini, ich will morgen nach Barcelona fliegen, dann sucht er dir mit Google Flights die aktuellen Flüge raus und würde dir letzten Endes genau diese Realtime-Auflistung machen, mit Preisen beispielsweise auch, die eben direkt aus Google kommen.
Und buchen kann ich auch schon?
Buchen kannst du nicht. Das ist eine rote Linie, die wir da nicht überschreiten wollen, weil natürlich auch viele über die Plattform letzten Endes mit uns verbunden sind und da sollten wir dann auf unsere Partner vertrauen. Aber der andere Aspekt ist beispielsweise, du kannst sagen, ich will noch eine Empfehlung haben für Barcelona aus den Reviews von YouTube. Das heißt, er schaut dann für dich die YouTube-Videos und gibt dir die Informationen raus und spricht Empfehlungen aus. Also es hat bereits eine ganz andere Intensität und du kannst beispielsweise auch Dinge machen und das ist ja heute so, wenn du dir überlegst, ne, die Gen Z ist ja sehr stark von Medien getrieben, also Bilder, Videos, Short-Videos und da kannst du beispielsweise Dinge machen. Ich habe hier auf, keine Ahnung, Instagram ein nettes Bild von wo auch immer gesehen, wo ist das?
Okay.
Und er findet raus, wo es ist. Und dann sagst du, im Umkreis von diesem Ort hätte ich gerne alle Hotels in 3 Kilometer. Und dann sucht er dir quasi aus Google Maps die Informationen raus. Das heißt, wir haben eigentlich eine Plattform gebaut mit all den Services, die Google sowieso bereitstellt, die wir jetzt in der Lage sind, mit einem Interface anzusteuern und damit eigentlich einen viel größeren Service für den Kunden bereitzustellen, als das bisher der Fall war.
Also eine klare Plattformstrategie, weniger nur das eigentliche Modell.
Ja.
Okay, verstanden. Und das ist dann also auch eure Strategie, also ein Service, ein Bundle von Funktionalitäten anzubieten, die Kunden und Unternehmen dann beim Thema der AI-Adoption unterstützt.
Genau, also eines der Stichworte ist hier Extensions, die wir, das sind quasi wie Google Maps oder beispielsweise YouTube, das sind die sogenannte Extensions. Das geht aber auch rein, beispielsweise in Gmail. Das heißt, dass ich meine E-Mails damit connecten kann. Also, dass ich so einen persönlichen Assistenten letzten Endes habe, der aber alle bestimmten Bereiche adressiert.
Das Thema Plattform ist ja eines, was dir ja auch sehr am Herzen liegt, Pascal. Ne? Das gemeint ist ja die Google Cloud Plattform. Kannst du da mal sagen, was uns da mit Blick auf die Kunden, was bewegt denn da unsere Kundschaft aktuell?
Genau, also grundsätzlich aus der Google-Welt, wir reden ja über die Vertex AI als Plattform, als End-to-End KI-Plattform, mit der ich tatsächlich wirklich von allem, von den ersten Notebooks, den ersten Spielwiesen über Daten, die ich habe, meine Datasets dort zu machen, über die verschiedensten Modelle und dann die Endpoints und Deployment und das Ganze abzudecken. Und gerade bei den Modellen gibt es da nicht nur die eigenen, nicht nur Gemini, sondern da sind auch nahezu, ich könnte fast sagen, alle bis auf zwei kommerzielle Modelle, aber es sind fast alle Open-Source-Modelle ebenfalls mit verfügbar. Und ich kann direkt wählen, nehme ich jetzt ein Gemini-Modell, nehme ich ein Claude 3, nehme ich ein Llama und verlasse meine Anwendung nicht oder die Plattform nicht, sondern kann das auf einer einheitlichen Plattform machen. Also für uns ein wichtiger Punkt, gerade auch, um die Sachen dann eben in Europa zu betreiben, sodass wir da direkt auf alles zugreifen können und direkt alles testen können. Und dann zwei andere Punkte, die du angesprochen hast. Einmal das Thema Multimodalität ist auch was unsere Kunden groß umtreibt. Also auch da sind wir beispielsweise in der Qualitätskontrolle von Nahrung, von einem Nahrungsproduzenten, wo man dann eben merkt, okay, ich arbeite mit natürlichen Zutaten und die sind nicht so klar positioniert wie auf einer Platine, einer Prozessorplatine, wo ich immer weiß, der Transistor muss an der Stelle sein, sondern wenn ich da Tomaten drauf werfe, beispielsweise, dann fallen die Cherry-Tomaten, dann sind die halt halbiert, dann fallen die, kullern ein bisschen. Und da jetzt zu erkennen, liegen die Tomaten richtig, sind die richtig verteilt auf meinem Gericht, war früher mit Object Detection relativ aufwendig. Ich musste Tomaten antrainieren, die erkennen, dann in einen Algorithmus setzen, sind diese gleichmäßig verteilt. Da können multimodale Modelle, ganz salopp gesagt, vereinfacht gesagt, kann ich jetzt einfach fragen. Hier ist ein Bild von einer Lasagne oder einer Pizza. Sind die Tomaten richtig verteilt? Und ich kriege darauf eine Antwort. Also das ist ein wichtiger Punkt, der tatsächlich immer mehr Kunden umtreibt. Und auch das Thema Video als Input zu nehmen, auf Video zu arbeiten, nicht nur auf Text zu arbeiten. Das treibt viel rum. Und dann hattest du das Thema Echtzeitanbindung ja auch noch gesprochen. Also gerade in Recherchetasks sehen wir das, weil in vielen anderen Modellen eben einen eingefrorenen Wissensstand haben. Und wir haben, bald steht eine große Industriemesse an. Da wollen wir auch mal natürlich gucken, wie kann man da was vielleicht miteinander verknüpfen? Wie kann man Personen zu den Ausstellern besser bringen? Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich nehme einfach mal einen Titel von LinkedIn, nimm die Firma und gib das Gemini und sag mal, was sind die Top-Aufgaben dieser Person oder einer Person mit diesem Titel bei dieser Firma? Und ich kriege viel bessere Ergebnisse, die wirklich im Hintergrund recherchiert wurden oder nachgefasst wurden, als in anderen Modellen, die dann sagen, wow, der wird wahrscheinlich, wird er sowas machen. Da haben wir dann beispielsweise eben deutlich bessere Ergebnisse gekriegt. Das ist eben der Vorteil, ich kann auf Google-Suche, auf Google-Algorithmus, auf Google-Index zugreifen, um da direkt an Daten zu kommen.
Ja, ich glaube, diese Differenzierung über die Plattform und auch über die Services, die bereitgestellt werden, die ist, glaube ich, gar nicht so transparent im Markt, aber schon nachvollziehbar.
Ja.
Der jetzt auch gerade in der neuesten Forrester-Studie, ich sag mal, sehr erkannt. Ne? Da seid ihr ja tatsächlich als Leader mit deutlichem Abstand auch positioniert worden für das Thema Plattform. Das fand ich auch bemerkenswert, muss ich sagen. Aber wo differenziert ihr euch denn noch von den Wettbewerbern? Echtzeit habe ich verstanden, Plattform habe ich verstanden.
Genau. Eins der großen Themen, die Google ja seit Jahren vorantreibt, ist, was wir nennen Grounded in Factuality.
Grounded in Factuality. Genau. Das musst du jetzt aber erklären.
Naja, der Punkt ist ja der, wenn du googelst, dann erwartest du, dass das Suchergebnis treffend ist und eine gewisse Wahrheit widerspiegelt. Und wir alle kennen das Problem von Large Language Models mit dem Thema Halluzination. Wobei Halluzination nicht schlecht sein muss. Ja. Es kommt auf den Use Case drauf an. Für Kreativität ist es sogar gewünscht, aber quasi für eine Wissensdarstellung eben gerade nicht.
Wir erstellen Drehbücher für Soaps, für TV-Soaps. Also da sind wir froh über Halluzination.
Ja. Genau.
Das ist wahrscheinlich der wirklich einzig sinnvolle Use Case für Halluzination. Drehbücher für Soaps.
Genau, aber
das ist wahrscheinlich eine einzige Halluzination.
Wenn ich jetzt im Unternehmenskontext mir das überlege oder du da beispielsweise eine Repräsentation Präsentation deiner Webseite hast, dann willst du auch nur die Informationen haben, die tatsächlich Absolut. Darauf drauf sind. Und was Google sehr gut kann, ist eben genau dieses Grounding durchzuführen. Haben wir verschiedene Technologien entwickelt. Mhm. Eine Technologie ist, dass wenn eben das LLM dir eine Antwort gibt, wird das die Antwort nochmal gegen die Google-Suchmaschine abgeglichen und wir können sicherstellen, dass die Suche also das Ergebnis des LLMs tatsächlich auch richtig ist. Der andere Aspekt ist, dass wir immer die Source aufzeigen, wo kommt diese Information her, sei es ein Dokument oder sei es eine bestimmte Webseite, weil wir wissen, dass das entscheidend ist, dass die Qualität gut ist und dass man uns vertraut und dieses Vertrauen können wir nicht unterwandern. Von daher ist das ein wesentlicher Aspekt und wo wir auch sehen ist, wo wir einen Wettbewerbsvorteil haben, ist in dem sogenannten Reasoning. Mhm. Das heißt tatsächlich, wenn du versuchst, das LLM einzusetzen, um dir Dinge zu erklären zu lassen, Zusammenhänge aufzeigen zu lassen. Da gibt es so verschiedene KPIs, die man in dem ein oder anderen Test gesehen hat. Und da ist es sicherlich ganz gut gewesen oder besser gewesen als das, was die Konkurrenz heute macht. Und das schreiben wir uns natürlich auch in die Fahne, dass wir das auch weiter aufbauen wollen und ausbauen wollen.
Ja, okay, prima. Kommen wir nochmal eins konkreter auf eure Antwort zum Thema ChatGPT 4. Gemini habe ich vorhin schon rausgehört.
Ja.
Ich glaube, die Hörer und Hörerinnen draußen wird noch ein bisschen mehr zu den Details interessieren. Ja. Ich glaube, da gibt es ja auch Ultramodelle, ist ein bisschen wie bei den Handys, ne?
Genau.
Brauche ich das Premium-Modell oder tut es auch das von der Stange? Kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
Ja. Also intern sagen wir immer ganz gerne, GPT ist ja Google Powered Technology.
Das habe ich auch noch nicht gehört.
Genau, das heißt, wir haben es jetzt mit Gemini ein bisschen anders benannt, aber ursprünglich kommt ja die Technologie von uns, ist bei uns entwickelt worden und von daher machen wir uns da immer einen kleinen Witz, wenn Google noch tatsächlich oder wenn Kunden andere Modelle benutzen außer unsere eigenen. Aber anyway, ich glaube, wir haben was erkannt und das war auch schon bei der Strategie vorher, bei der Palm-Strategie so. Wir haben gesagt, nicht one model fits all, weil wir haben natürlich verschiedene Aspekte. Also für Gemini konkret gibt es drei unterschiedliche Modelle. Es gibt das, was du gerade schon gesagt hast, Benedikt, das Ultra-Modell. Das ist das größte Modell, was die höchste Mächtigkeit besitzt und ist dafür da, letzten Endes, ne, dieses Reasoning zu betreiben, also wirklich alles zu beantworten oder aufzubrechen, was du dir so vorstellen kannst. Darunter gibt es dann diese Pro-Version. Das ist unserer Meinung nach die Balance zwischen der Fähigkeit und der Effizienz. Weil wir haben natürlich einen Aspekt, den wir immer berücksichtigen müssen, das ist das Thema Kosten und Performance. Mhm. Und vielleicht kann Pascal gleich nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, weil ich weiß, dass er in dem Thema sehr tief drin ist. Und dann haben wir diese dritte Stufe, das ist Nano. Und Nano ist eigentlich gedacht, das ist das kleinste und, sagen wir mal, so Lightweight-Modell, was beispielsweise auf dem Smartphone laufen kann. Da haben wir ja eine Umgebung, die sehr abgeschottet ist, im Sinne von, ich habe nur bestimmte Ressourcen, CPU, ich habe nur bestimmtes Memory. Das heißt, ich will nicht das Fully-Blown-Modell haben. Und so versuchen wir mit unserer Strategie, auch jetzt wieder mit Gemini, einfach unterschiedliche Kundenanforderungen mit jeweils ausgewählten Modellen zu adressieren. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das auch die goldene Strategie, weil, und dann würde ich an Pascal übergeben, weil gerade aus der Kostenperspektive nicht jedes Modell betreiben will, wenn er dann sieht, was es letzten Endes auch kostet.
Ja. Pascal, bevor du es erklärst, also für den Kunden draußen, ne, würde ich doch sagen, ich will eigentlich immer das beste Modell. Also warum soll ich mich mit dem Zweitbesten zurechtgeben? Also aus so meiner privaten Nutzung, ne, habe ich einmal auf GPT-4 umgestellt und komme nicht mehr zurück. Also ich wüsste nicht, warum ich da wechseln sollte.
Hätte ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und keine Fachinformatiker-Ausbildung, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, selbstverständlich, immer das größte Modell zu nutzen. Naja, das ist also trotzdem ein wichtiger Aspekt. Nicht das beste oder das größte Modell bringt nicht immer die besten Ergebnisse,
okay.
Zum Teil auch manchmal nur die gleichen Ergebnisse. Das muss man halt auch bewusst sein. Okay. Also wir haben ja Nano, als Gemini Nano, kleines Modell auf Mobilgeräten. Ich glaube, Haken dran, das kann man relativ einfach machen.
Das versteht man, ne?
Mehr geht auch nicht dann. Aber Pro und Ultra, ich habe nicht immer den Anwendungsfall, dass ich ein einstündiges Videofile als Input mitgeben muss einfach und dann sagen muss, in diesem Kontext, irgendwo ist eine Szene, da hat einer einen Zettel, den steckt in die Tasche, sag mir mal, was auf diesem Zettel steht. Und auch wenn erst in der zweiten Szene, Zettel wird aus der Tasche genommen und erst in der zweiten Szene zeigt die Kamera diesen Zettel und zeigt, was da draufsteht. Diesen Anwendungsfall habe ich nicht immer. Dementsprechend muss es nicht so sein, dass ich das große Modell habe. Latenz ist eine andere Thematik halt. Wie schnell ist die Antwortzeit dabei? Das spricht halt auch eben dann für ein kleineres Modell dabei.
Und da muss man. Das heißt, große Modelle antworten mal tendenziell langsamer als kleine Sprachmodelle?
Kommt auf, wenn ich eine kleine Antwort reingebe, dann muss das nicht sein. Aber klar, wenn ich was Größeres reingebe, braucht das länger. Also, wo ich das auch so ein bisschen mehr sehe, ist, dass die großen Modelle eine Lösung für Vektordatenbanken sein, die wir zum Teil haben. Also zum Teil Vektordatenbanken, ohne zu sehr in die Technologie einzugehen, sind hier und da so ein bisschen eine Krücke, weil eben früher man gesagt hat, diese Kontextgröße, was ich so einer Anfrage mitgeben kann, die ist begrenzt. Also kann ich nicht ein ganzes Dokument mitnehmen, sondern zerschneide ein Dokument in Schnipsel und packe diese Schnipsel dann eben in die Datenbank. Man guckt nach, was könnte am ehesten dazu passen und gibt nur die mit.
Das ist ja dieser hier auch in dem Special schon mehrfach zitierte Rack-Case. Also wenn ich quasi die Datenbank neben dran habe, eine Suchengine kombiniere damit, um dann quasi dem Sprachmodell zu helfen.
Dazu kann es sehr, also das kann dann aber sehr schnell sein. Ne? Ja, auch so eine Antwort kann sehr schnell sein. Wenn ich jetzt aber, und das ist dann eben, wo gehen wir bei uns, bei den Kunden dann in die Ultramodelle, wenn ich Verträge zum Beispiel prüfen muss und ich habe einen 500-seitigen Vertrag, dann will ich nicht den zerschneiden und nur 7 Schnipsel mitgeben und sage, darauf machen wir jetzt die Bewertung, sondern nein, ich will das gesamte Dokument mitgeben. Da wiederum ist die Latenz, die Antwortzeit da nicht so relevant, sondern sage ich, nimm das ganze Dokument, nimm noch mehr. Und wir sind ja mittlerweile bei Tokengrößen von 1 Million bzw. 10 Millionen Tokens. Das heißt, ich könnte theoretisch so eine
Datenbank. Kannst du das einmal übersetzen? 10 Millionen Tokens? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine Seite? Sind das Worte, Buchstaben?
Ganz grob kann man sagen, ein Token ist eine Silbe. So könnte man das Ganze. Dadurch weiß man jetzt zwar auch immer noch nicht,
wie viel das ist, aber das ist ja schon mal ein Gefühl. Das sind schon mehrere.
Schon eine ganze Menge. Aber da könnte das sein. Was wir vorher eben so in eine Vektordatenbank gepackt haben, damit ein kleines Modell mit kann, könnte ich jetzt theoretisch alles auf einen Schlag mitgeben. Aber das auch wieder Anwendungsfall, das macht keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, dass ein Service-Chatbot jedes Mal 10.000 Dokumente als Input kriegt, um dann nach 10 Sekunden eine Antwort zu geben. Da macht es halt Sinn, ein kleineres Modell, abgespecktere Informationen zu nehmen. Genau. Und dann, wie gesagt, je nachdem, was ich brauche. Ist es ein aufwendiger Videocase, dann gehe ich halt ins ganz große Modell. Nee, sonst gucke ich tatsächlich da rein. Und wichtiger ist eben auch, was ist eine richtige Antwort? Ne? Also wie kriege ich diese KPIs, die ihr mir angesprochen
habt? Vielleicht nur ganz kurz einen kleinen Aspekt, weil du sagtest, warum soll ich nicht immer auf das Größte gehen? Zum Beispiel, was ich Pro könnte, ist meistens die beste Antwort für einen klassischen Chatbot. Oder wenn es darum geht, Sprachverständnisse aufzubauen. Da reicht mir das locker und die Antwort ist mehr als ausreichend, genauso gut wie das von einem Großen. Also man muss das immer in Abhängigkeit auch zu dem Use Case sehen, zu einem Anwendungsbeispiel, was du verfolgen willst. Und deswegen ist Kosten auch relevant.
Ja, kannst du das irgendwie greifbar machen? Wie viel teurer ist denn so ein Ultra im Vergleich zu einem Pro-Aufruf oder im Verhältnis oder sowas?
Das kann ich dir leider nicht beantworten.
Okay, das hängt dann vom Use Case und vom Einzelabruf ab.
Ja.
Okay, verstanden. Also das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Die wichtigsten Kriterien sind Compute Power, also wie viel Berechnungspower kostet es, was kostet es am Ende und auch die Antwortzeiten von den jeweiligen Modellen. Ne? Okay. Und wenn ihr jetzt heute auf das Thema guckt, was bietet ihr denn euren Kunden heute konkret an?
Also was wir mit unseren Kunden gerne natürlich machen, ist, dass wir beispielsweise mit in Innovation Labs rangehen, um überhaupt erstmal auch weitere Use Cases zu evaluieren. Und was wir da gerne unseren Kunden anbieten, ist meistens als Output so eine Effort- und Impact-Matrix. Mhm. Das heißt also in einem Unternehmen, wie viel Impact habe ich wirklich mit dem Einsatz von einem LLM und wie viel Aufwand habe ich in der Implementierung. Mhm. Und viele Kunden sind natürlich immer High Impact, High Effort. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau, die alle gerne haben. Aber das ist natürlich auch für so ein erstes Projekt schwierig. Da ist es besser, wenn ich Medium Impact und Low Effort beispielsweise, um überhaupt erstmal zu starten. Und da unterstützen wir den Kunden letzten Endes mit gemeinsamen Proof of Concepts, POCs etc. pp., um das wirklich auch zu unterstützen. Und natürlich gemeinsam mit euch, mit unseren Partnern, letzten Endes auch Education zu betreiben und zu unterstützen.
Ich glaube, die langfristigen Zuhörenden des Podcasts, die klingt so ein bisschen wie der Interaction Room. Ähnlich genau, das ist tatsächlich auch, wie unser Interaction Room AI aufgebaut ist, für diese Bewertung und das zu machen. Genau. Und dann gehen wir gemeinsam da auch rein, eben in die Projekte und setzen das für die Kunden um.
Exakt.
Ja. Ich kriege hier langsam aus der Regie schon angezeigt, dass wir auf die Zeit gucken müssen, aber drei wichtige Fragen habe ich dann doch noch. Also das eine, was, wenn ich nach vorne schaue und die Hörer und Hörerinnen dort draußen, was ich ja alle fragen, ist in diesem dynamischen Markt, was passiert denn die nächsten ein, zwei Jahre? Kannst du uns da ein bisschen was sagen, was Google in der Pipeline hat? Was kommt nach Gemini?
Das darf ich dir nicht beantworten, aber ich kann dir sagen, was ich glaube, was die großen Trends für die nächsten 12 Monate sind. Also was wir sehr stark sehen werden in allen Produkten und auch in vielen der Services, ist eine hyper-personalized Experience. Die Technologie dafür ist da. Und das heißt, aufgrund deiner Historie, wie du fragst, was du umgehst, werden wir viel mehr ein zugeschnittenes Produkt und Service sehen, als das heute der Fall ist. Gleichzeitig glauben wir fest daran, dass es im Bereich von der Wissenschaft bzw. Forschung, angewandte Forschung, einen absoluten Boom geben wird. Weil man jetzt schon sieht, dass wir unterschiedliche Ergebnisse viel besser kombinieren können, viel mehr Essenz rausbekommen, viel mehr Insights rausbekommen. Das wird sich deutlich steigern. Und an an das ich auch persönlich sehr stark glaube, wenn ich meinen 4-jährigen Sohn sehe, wie der mit unseren Smart Speakern von Google interagiert ist, wir werden echte Conversational AI Interfaces sehen. Natürlich sprachliche Dialoge ohne irgendwie abgehackten Sachen, wo immer mehr Verständnis drin ist, und das wird definitiv ein Teil unserer Zukunft werden.
Ja, den Teil kann ich sehr unterstützen. Mein Kleiner ist auch 4 und der geht da ganz natürlich mit um. Das ist noch ganz anders, als wir Technologie damals wahrgenommen haben. Absolut. Ja, dann habe ich vielleicht noch eine kritische Frage mitgebracht. Warum sollte denn ein Enterprise-Unternehmen in Deutschland auf Google und nicht auf OpenAI via Azure setzen?
Ich glaube, der wesentliche Vorteil, den wir haben, ist gerade, wenn es um, ich nenne das mal Information-Heavy-Tasks geht. Also wir haben ja über das Grounding eben schon gesprochen, Grounded in Factuality. Das heißt, wann immer es darum geht, tatsächlich echte Informationen bereitzustellen. Wir haben ja diesen sogenannten Enterprise-Search-Ansatz. Das heißt, dass wir Informationen innerhalb der Organisation aufbereiten können, in der gleichen Art und Weise, wie man es gewöhnt ist von der Google-Suche. Und das aber jetzt unter einem natürlich sprachigen Dialogsystem. So, und das gibt einfach dem Kunden die Möglichkeit, seine Informationen in einer Art und Weise zugänglich zu machen, zu extrahieren, letzten Endes auch in informierte Entscheidungen zu bringen, wie er es bisher noch nie gewöhnt war und wie er es eigentlich von Google kennt. Und das ist natürlich was auch nur Google leisten kann. Und am Ende ist ja das, was Pascal vorhin schon mal gesagt hat, die Entscheidung ist wesentlich größer, als sich nur für ein Modell zu entscheiden. Es geht um die Plattform, es geht um die Plattformfähigkeiten. Von daher würde ich jedem Kunden heute mitgeben, schau hinter das nächste Modell. Ob das jetzt Gemini ist oder einer der Mitbewerber, das ist ja nur eine Momentaufnahme. Ja. Das sind ja meistens strategische Entscheidungen, und da kann ich nur jedem raten, wenn man auf Google schaut, was wir alles an Entwicklungen, Innovationen in den Markt gebracht haben, Android, Kubernetes, TensorFlow, das Transformer, das GPT-Thema, das sind alles Google-Technologien, die wir dann öffentlich gemacht haben. Also die Frage ist, will ich einer der Frontrunner sein?
Ja, das ist mutig in dem Kontext jetzt so, ne? Aber last but not least, ein Thema, was gerade in Deutschland ja auch immer ganz weit oben steht, jenseits der Technologie, Ethik, Verantwortung, Datenschutz. Ich weiß nicht, da steht Google nicht immer ganz weit oben in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich weiß, ihr tut da viel, aber jetzt konkret für den Kontext GenAI, wie ist da eure Antwort?
Ja, also ich muss dir da erstmal ganz vehement widersprechen. In der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht, aber wenn du überlegst, 2017 haben wir unsere AI Principles released. Da hat noch jeder drüber geschmunzelt und hat gedacht, naja, was soll das? Später wurde es mehr oder weniger von der EU übernommen. Wenn man sich die EU-Prinzipien anschaut, dann sind die doch sehr ähnlich zu dem, was wir ein paar Jahre vorher released haben. Und das ganze Thema Erklärbarkeit hat einen riesigen Stellenwert. Und unser weltweiter Chef Sundar Pichai sagt ja, das einzige Rennen, was wirklich zählt, ist das um Explainable AI. Und ich bin voll bei ihm, weil wir müssen hinter die Fassaden schauen, hinter die Blackboxes. Wir müssen verstehen, wie sie funktionieren. Und letzten Endes ist das auch die Voraussetzung, um nochmal einen Schritt tatsächlich weiterzukommen. Und von daher werden wir da viele Entwicklungen sehen. Es wird viel Geld in Explainable AI, in Transparenz, in Nachvollziehbarkeit, in Erklärbarkeit reinfließen. Und das wird das große Rennen sein, dass es tatsächlich zu schlagen und zu gewinnen gibt.
Ja, da liegt ja zumindest mit Jonas Androulis von Aleph Alpha auf einer Linie. Das ist ja tatsächlich genau das, wo die ihre größten Forschungsintensität drauflegen. Ja, spannend.
Wunderbar.
Ja. Also erstmal vielen, vielen Dank, Stefan. Vielen, vielen Dank, Pascal, dass ihr heute hier meine Gäste wart. Ein spannender Talk, wie ich finde. Ich glaube, mit ganz, ganz vielen neuen Insights auch. Und wie immer gibt es weitere Informationen zu der Folge in den Notes. Und alle weiteren Informationen findet man auf www.adesso.de/generativeAI. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.